Hallo zu den RBB 24 Inforadio-Reportagen an Silvester. Überall werden händeringend Pflegekräfte gesucht. Ihre Arbeit ist schwer und wird noch immer nicht sonderlich doll bezahlt. Es war Frühjahr 2021, als wir zum ersten Mal genauer wissen wollten, warum sich trotzdem Leute für diesen Beruf entscheiden. Entstanden ist daraus unser Langzeitprojekt Intensiv, 3 Jahre für die Pflege. Redakteurin Martina Schrey und Reporter Thomas Rautenberg schauen jetzt mal zurück auf ihr Projekt und wie sie die Auszubildenden in ihrem Lern- und Arbeitsalltag erlebt haben.
Intensiv. 3 Jahre für die Pflege.
Reflektieren hat man total gelernt, auch Nähe und Distanz, Sachen nicht so an sich heranzulassen.
Ich habe total Angst davor, in 1,5 Jahren zu wissen, ich stehe selber auf Station und ich muss für alle Entscheidungen gerade stehen. Und gleichzeitig freue ich mich da aber auch wahnsinnig drauf, diesen Schülerschuh irgendwann wieder auszuziehen.
Ich nehme das nach Hause mit, meistens. Früher war ich nicht so emotional sozusagen.
Die Pfleger wissen jetzt, okay, sie ist 3. Semester. Es macht wirklich sehr viel Spaß, wenn einem halt so Vertrauen noch gegeben wird.
Das waren noch Zeiten, als die Menschen auf den Balkonen standen und für die Pflegekräfte klatschten, die auf den Corona-Stationen ja rund um die Uhr gearbeitet haben, auch natürlich unter Vollschutz bis zur Erschöpfung, manchmal und auch sogar häufig darüber hinaus. Mein Name ist Thomas Rautenberg und als Reporter habe ich auch in diesem Jahr wieder 4 Pflege-Azubis durch alle Höhen und Tiefen ihrer Pflegeausbildung begleitet.
Und ich bin Martina Schrey, die als Redakteurin die inhaltlichen Fäden unserer Inforadio-Serie zusammenhält. Und als ausgebildete Krankenschwester habe ich einen ganz besonderen Blick auf das Thema Pflege. Und es liegt mir wirklich sehr am Herzen.
Wie war das zu deiner Zeit?
Ja, ich bin sogenannte examinierte Krankenschwester. In der Tat hat man damals auch Krankenschwester gesagt so. Und in meiner Zeit, das ist schon eine ganze Weile her. Das war in den 80er Jahren und ich gehöre ja so zu sogenannten Boomer-Generationen. Das heißt, wir waren immer viele. Und so war es auch bei der Bewerbung für die Krankenpflegeausbildung. Es gab 20 Plätze und 400 Bewerbungen. Also das ist heutzutage überhaupt gar nicht mehr vorstellbar, dass so viele Menschen diesen Beruf ergreifen wollen. Es war halt auch wirklich so, dass damals auch, das ist glaube ich heute nicht viel anders, sich sehr unterschiedliche Leute beworben haben. Also vom Realschulabschluss bis zum Abitur. Und das ist auch, glaube ich, erforderlich, weil diese Ausbildung ist doch sehr hart. Also man muss da schon auch einiges leisten.
Da sind wir eigentlich schon bei unseren 4 Protagonisten, die wir ja seit 2 Jahren begleiten, die wir auch über die gesamte Ausbildung, über diese 3-jährige Ausbildung begleiten werden. Hören wir einfach mal rein, warum die sich für den Job interessiert haben.
Zuerst sollte es ja das Medizinstudium werden und ich war dann kurz in der Pflege tätig und habe mich deswegen dann auch für die Pflege entschieden, weil der Menschenkontakt da einfach viel näher ist.
Pflege, es ist immer gesucht. Jetzt, in der Corona-Zeit, werden die Sachen in der Pflege verbessert.
Von den wenigen Erfahrungen, die ich jetzt bisher habe, also wenn meine Motivation bleibt, wie sie ist, dann mache ich einen sehr guten Abschluss und werde eine sehr gute Pflegekraft.
Ja, ich will mir das wirklich antun. Ich muss sagen, es ist schon Verantwortung, die man da trägt für seine Mitmenschen.
Charlene, 21 Jahre und nach der 12. Klasse hat sie ein freiwilliges soziales Jahr an der Rettungsstelle im DRK-Krankenhaus Köpenick gemacht. Alain, 33 Jahre alt, der ist 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen als Flüchtling. Tja, er hat dann als Pflegehelfer angefangen, einfach weil er die Familie ernähren wollte und in der DRK-Klinik in Mitte. Er war wirklich so an diesem Punkt, dass die Leute ihm, seine Kollegen gesagt haben, Mensch, Alain, mach doch mal eine richtige Ausbildung. Bleib nicht Pflegehelfer, du schaffst das, auch diese neue 3-jährige Ausbildung, du bist dafür qualifiziert. Nina Maibohm ist die 3. im Bunde. Mit ihren 29 Jahren ist sie auch sowas wie, ja, ich nenne sie mal berufliche Spätstarterin. Zumindest unter diesen 4ern. Bis dato hat sie immer in Jazzbars gearbeitet, hat die auch in verantwortlicher Position. Das war so ihr Leben, aber ja, dann kommt Familie, dann kommt das Kind, dann kommt die Frage, die entscheidende Frage, wie geht's im Leben eigentlich weiter? Und da haben Freunde ihr geraten, mach das, du hast Empathie, du wärst genau die Richtige für diesen Beruf. Ja, und dann haben wir noch Sophie Jaschik. Sophie ist 20 Jahre alt, zumindest war sie zu Beginn der Ausbildung, inzwischen ist sie auch schon einige Zeit ins Land gegangen. Sie hat auch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, in dem Falle auf der Intensivstation im Krankenhaus Westend und das natürlich genau in der Zeit von Corona, das muss man einfach mal so sagen, nicht direkt am Patienten, aber sie musste die Station mit am Laufen halten. Und diese vier, das sind die, mit denen ich mich immer wieder getroffen habe, die ich immer wieder begleitet habe. Wir fünf haben uns immer wieder gesehen.
Genau, und das seit April 2021 und immer wieder gesehen. Das klingt jetzt so einfach einerseits, aber andererseits war es das natürlich überhaupt gar nicht. Klar, man kann sich irgendwo draußen treffen und unterhalten, aber der Sinn war ja eigentlich, sie auch bei ihrer Arbeit zu begleiten und bei dem, was sie da tun. Und das war natürlich zu Corona-Zeiten ganz und gar nicht einfach. Wir erinnern uns halt, man kam ja mitunter auch oft als Angehöriger gar nicht so einfach in die Krankenhäuser, geschweige denn du als Journalist halt, der dann auch noch da im Weg rumsteht sozusagen. Und insofern war es natürlich wirklich, wirklich super toll, dass die DRK-Schwesternschaft uns so unterstützt hat für das Reportageprojekt und da wirklich sehr, sehr viel möglich gemacht hat und natürlich immer unter strengen hygienischen Bedingungen und so, das ist klar, also da die konnten wir natürlich auch nicht umgehen. Aber trotzdem, da ist vieles möglich gemacht worden. Von einem Jahr beispielsweise, als Charlene und Nina in der Altenpflege unterwegs waren. Die eine war in der Seniorenwohnanlage Marienfelde und die andere bei einem ambulanten Pflegedienst. Und einen Ausschnitt aus dieser Reportage, die mich auch sehr beeindruckt hat, die können wir jetzt nochmal hören.
Sie strecken mal die beiden Arme nach vorne, einmal gedreht, genau. Und Sie sagen mir mal jetzt, ob Sie das gleichmäßig spüren oder eine Seite mehr.
Gleich, okay.
Charlene streicht von oben nach unten die Unterarme von Frau Metzger entlang bis zu den Fingerspitzen. Dann gibt sie ihr einen kleinen Schaumstoffball, den die 78-Jährige drücken soll. Während Pflegeschülerin Charlene weitere Übungen mit Frau Metzger macht, schaut Christina Kowalewski aufmerksam zu. Sie ist die zentrale Praxisanleiterin des Heims und damit verantwortlich für die Einarbeitung der Azubis.
Wir haben uns ja vorher schon besprochen, was man so für Übungen machen kann mit Frau Metzger zusammen. Und ich gucke einfach, wie Charlene so im Beratungsgespräch auch individuell auf Frau Metzger eingeht und würde nur eingreifen, wenn ich noch was ergänzen würde oder etwas falsch wäre, was sie erklärt, aber im Moment habe ich nichts auszusetzen. Sie hat sich schön auf Augenhöhe auch begeben, indem sie in die Knie gegangen ist.
Während sich Charlene Fechner im Pflegeheim weiter um Frau Metz gekümmert, ist Nina Maibohm mit dem ambulanten Pflegedienst Media Vita in Köpenick unterwegs. Auch sie ist Auszubildende, im gleichen Jahrgang wie Charlene. Heute muss sie 14 Patienten besuchen. Ihr wird der ausgebildete Krankenpfleger Robin Wesch über die Schulter schauen. Mit der Behandlungstasche in der Hand und einem Klemmbrett unter dem Arm steht der 29-Jährige in der Tür und will los.
Eine Patientin besuchen wir jetzt und werden bei der eine kleine Körperpflege durchführen und Kompressionstherapie machen. Also wir werden ihr Kompressionsstrümpfe anziehen.
Los geht's nach 20 Minuten durch den dichten Köpenicker Verkehr und einer gefühlt endlosen Parkplatzsuche sind wir endlich am Haus angekommen, in dem Edelgard Müller wohnt. Oben angekommen schließt Robin Wesch die Wohnung auf. Den Schlüssel hat er von Edelgard Müller bekommen. Die ältere Dame, Ende 80, spart sich so einen Weg, der sie viel Mühe kostet. Sie hat Parkinson und geht seit Jahren am Rollator. Bevor ich in die Wohnung reinkommen darf, verschwindet Frau Müller im Bad. Sie hat noch einen Morgenmantel an und so soll ich ihr wohl nicht über den Weg laufen. Nina folgt ihr ins Bad, hilft bei der Morgentoilette und beim Anziehen der Kompressionsstrümpfe.
Sag's euch, da bin ich echt noch nicht so geübt drin.
Die Spitze rüber, die ist schwer. Edelgard Müller kommt ins Wohnzimmer. Sie habe extra die schönste Bluse angezogen, sagt sie im Vorbeigehen. Wenn schon mal Besuch da ist, so viel Zeit muss sein. Als sie sich hinsetzt, zupft sie mit einer Hand noch ihre Haare zurecht.
Frisch aus dem Bad entstiegen.
Also ich freue mich jeden Tag, dass Sie ja, mich betreuen und ich bin in guten Händen hier.
Könnten Sie ohne Pflege, ohne die Pflege hier zu Hause, eigentlich noch zu Hause wohnen? Oder?
So lange nicht mehr, nein, nein.
Edelgard Müller ist trotzdem froh, dass sie in ihrer vertrauten Wohnung bleiben kann. Für Annemarie Metzke, die im Pflegeheim in ihrem Rollstuhl sitzt, hat sich dagegen alles verändert. Private Sachen konnte sie nur wenige mitnehmen. Einen Schreibtisch, das Bild ihres Mannes, der vor 5 Jahren gestorben ist, und eine Glasvitrine, vollgestellt mit edlem Geschirr. Die wichtigsten Habseligkeiten eines ganzen Lebens, zusammengeschrumpft auf knapp 20 Quadratmeter eines Pflegezimmers. Die Pflegeauszubildende Charlene Fechner hat dafür gerade gar keinen Blick. Sie soll Frau Metzke unterstützen, ein paar Schritte mit dem Rollator zu laufen. Doch die 78-Jährige hat spürbare Angst. Praxisanleiterin Christina Kowalewski greift helfend unter ihren Arm.
Also immer bei mir bleiben, damit ich nicht, natürlich. Das ist der Grund, ich kann es nachher besser, aber erstmal brauche ich ein bisschen Zuversicht.
Knapp 20 Minuten ist Pflegeschülerin Charlene nun schon bei Frau Metzke. Hat sie die Zeit auch für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner? Charlene schüttelt den Kopf.
Es kommt natürlich immer auf die Besetzung an, aber so viel Zeit haben wir nicht für jeden. Es gibt ja hier auch nochmal Betreuerassistenten, die haben natürlich viel mehr Zeit und die beschäftigen sich natürlich auch mit den Bewohnern viel mehr. Aber soweit es geht, versucht man natürlich jede freie Minute dann halt auch für sowas zu nutzen. Ist natürlich auch neben Waschen und Medikamenten und alles natürlich auch wichtig.
Im Wohnbereich 4 des DRK-Pflegeheims leben 40 alte Menschen. Die meisten Bewohner sitzen im Rollstuhl, lesen oder dösen einfach vor sich hin. Manche fein zurechtgemacht, andere sitzen im Bademantel da oder haben sich eine Decke übergelegt. Wer hier wohnt, ist auf Hilfe und Pflegeunterstützung rund um die Uhr angewiesen. Doch häufig reicht die Zeit der Pflegekräfte nicht aus. Oft bleibt ein ungutes Gefühl, sagt Pflegeschülerin Charlene.
Es gab Tage, die waren super, da waren wir zu 8 oben. Da hatte man wirklich Zeit für den Bewohner und dann ist man auch mit einem guten Gefühl rausgegangen. Aber so wie heute, gestern, wo man dann halt zu 4 ist und das irgendwie durchrocken muss, hat man wirklich keine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat versucht, immer alles so gut wie möglich zu machen, aber man wusste auch so, wenn ich mich jetzt nicht beeile, dann wird jemand anderes drunter leiden, also ein anderer Bewohner. Und das ist halt, es mangelt halt wirklich am Personal und das merkt man.
In der Altenpflege ist es vor allem die Endlichkeit des Lebens, die man ständig vor Augen hat, erzählt Charlene, die im Pflegeheim gerade frische Handtücher sortiert. Auch die Feiertage waren für sie eine Prüfung, gibt die 20-Jährige zu.
Jetzt, wo alle meine Freunde immer frei hatten und ich war einfach immer arbeiten, also ich merke halt, dass mein Sozialleben einfach wirklich darunter leidet, aber es macht mir Spaß.
Auch bei Nina Maibohm, die mit dem ambulanten Pflegedienst auf Tour ist, sind die Anrufe von Freunden weniger geworden.
Ich muss schon echt ganz schön mit meiner Zeit haushalten, weil zwischen Ausbildung, Familienleben, Freundeskreis und allem drum und dran ist meine Zeit einfach ziemlich limitiert und ich merke, ich verbringe immer weniger Zeit am Handy, aber das ist ja jetzt auch nichts Negatives.
Ja, nichts Negatives, das sagt sich so leicht dahin. Ich hatte bei allen Vieren doch schon den Eindruck, dass es ganz schön schwer war. Nicht nur schwer, sondern dass sie auch mit ein bisschen Wehmut zurückgeguckt hatten auf die Jahre, auf die Schuljahre, wenn ich das mal so sagen kann. Denn sie mussten, glaube ich, ihren Platz zwischen Job und Freizeit, den mussten sie erst finden. Diese neue Balance, die sich ergibt. Viel Arbeit, man will es besonders gut machen, das wollten alle vier. Haben sich also auch richtig reingehängt an der Stelle. Aber natürlich ist dann immer so die Frage, man arbeitet im Schichtdienst, man arbeitet dann, wenn die anderen frei haben, auch viele Wochenenden. Die Freunde gehen irgendwo hin, in Party machen vielleicht auch oder so. Und man selbst sagt, ja, ich bin auf Station 4 und helfe da 10 oder 12 Patientinnen und Patienten. Da ist aber für mich so die Frage aufgekommen, Schichtdienst, das war doch früher auch so. Andere Berufsgruppen arbeiten auch im Schichtdienst. Wie siehst du das?
Ja, natürlich ist der Schichtdienst etwas, was sehr belastet. Also ich glaube, man muss da verschiedene Aspekte auch nochmal dabei sehen. Man kommt von der Schule, man hat irgendwie ganz anders gearbeitet und ganz anders gelebt und plötzlich soll man sich in Schichten aufteilen und zu bestimmten Zeiten nicht mehr da sein. Das hast du ja auch schon angesprochen. Das ist erstmal ungewohnt. Das trifft andere Berufe aber auch. Ich glaube, was noch hinzukommt, ist natürlich die unglaubliche Erfahrung, Menschen in Extremsituationen zu sehen, Menschen in Extremsituationen begleiten zu müssen, für sie da zu sein, Dinge zu erleben, die man sich vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Menschen sterben zu sehen, das macht was mit einem. Das muss man irgendwie auch mal verarbeiten. Das dauert einfach, ja. Vielleicht so eine Geschichte, die ich selber erlebt habe und die ich bis heute nicht vergessen habe, das war schon kurz nach meiner Ausbildung und da war ich auf der Intensivstation. Und ich weiß, es kam nachmittags ein junger Mann mit seinen Eltern, der war 18, war beim Sport, das ging ihm nicht gut. Man hatte das Gefühl, ja, muss man mal gucken, was ist denn da los? Und er ist dann aufgenommen worden bei uns auf der Station, ist nach kurzer Zeit bewusstlos geworden. Wir haben, die Ärzte natürlich, haben versucht, was ist da los, was ist da passiert. Ich will die ganze Geschichte nicht erzählen, aber am Ende dieses Tages war der junge Mann tot. Und das, man merkt es vielleicht auch, beschäftigt einen heute noch, das vergisst man nicht. Und damit klarzukommen und dann als junger Mensch damit klarzukommen, auch wenn man schon wie Nina Ende 20 ist, ist man trotzdem noch jung. Ja. Das macht was mit einem, das ist das eine. Ich habe damals in der Ausbildung im Schwesternwohnheim gewohnt, das war dann angenehm, weil wir haben im Grunde genommen nichts anderes getan, als uns mit dem Krankenhaus zu beschäftigen, weil wir entweder arbeiten waren oder darüber geredet haben oder gefeiert haben und dann natürlich auch von unseren Vorgesetzten und Patienten und sonst was erzählt haben. Also das macht schon sehr, sehr viel mit einem. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Und das kann auch nicht jeder. Lass uns doch nochmal auf das vergangene Jahr zurückblicken. Also 5 lange Reportagen sind entstanden, hast du gemacht. 5-mal warst du mit der einen oder dem anderen auf einer Klinikstation oder in der Altenpflege und jede Situation war anders. Welche Eindrücke sind bei dir besonders hängen geblieben?
Für mich war es schon mal ganz wichtig, sozusagen selbst in so einem Auto der ambulanten Pflege mitzusitzen, mit Nina durch die Gegend zu fahren und wir haben verzweifelt einen Parkplatz gesucht. Nun kennt man das ja als Anwohner auch, aber es ist ja was ganz anderes, wenn ich sage, dann drehe ich eben noch eine Runde oder wenn ich weiß, ich bin schon 10 Minuten zu spät, jemand wartet auf mich, ich weiß nicht, wie ich die ganze Tour schaffen soll. Lange Wege sind ja auch nicht nur lange Hin-, sondern auch lange Rückwege. All das kommt so zusammen und da muss ich sagen, das war so ein Aha-Erlebnis für mich aus dem Alltäglichen. Bei Alla war es so, da ging es mir in einer Situation um Alla selbst. Ich hatte immer gehört, so er hat so ein bisschen Schwierigkeiten mit Pünktlichkeit, weil er wird dann nicht fertig, kommt zu spät oder wie auch immer. Und das ist natürlich im Krankenhaussystem dann auch ein ganz kritischer Punkt. Und als ich dann auf Station kam und er war wirklich nicht da und wir hatten uns verabredet, da dachte ich, nein, das kann doch nicht wahr sein, das stimmt ja wirklich sozusagen. Und dann hörte ich aber, er habe einen Autounfall gehabt, einen leichten Autounfall. Und ich muss sagen, es darf man ja eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich war irgendwie fast erleichtert sozusagen, dass er nichts dafür konnte sozusagen, dass er nicht da war. Ne, also
man muss ja dazu sagen, dass es ja auch total wichtig ist, dass er eine bestimmte Stundenzahl halt auch erreicht. Weil in dem Moment, wenn er den nicht erreicht, dann wird möglicherweise auch die ganze Ausbildung nicht anerkannt. Ich merke schon, also du fieberst richtig auch mit den Leuten mit. Also sie sind dir schon auch sehr ans Herz gewachsen.
Das sind sie wirklich. Und auch Charlene und Sophie. Bei den beiden, wenn ich sage, da waren wir jetzt nicht in dieser Situation, in der Arbeitssituation, in der Lernsituation, wo so das ganz besonders Prickelnde vielleicht war. Aber da sind es die beiden jungen Frauen selbst, die sich so unglaublich gemausert haben. Erst am Anfang so, ich hoffe, sie hören es nicht so wie die kleinen Mäuschen, so immer so ganz bescheiden im Hintergrund und so. Und jetzt sagen sie auch mal, das interessiert mich nicht, wenn Schwester Rabiata hier irgendwas von sich gibt. So, die sind so unglaublich gewachsen, so selbst gewachsen. Sicherlich sind alle 4, aber bei den beiden ist mir das so besonders auffällig geworden, dass sie in ihrer Persönlichkeit so angenehm stabil geworden sind. So, vielleicht kann ich das auf diesen Punkt bringen. Und sie sehen das übrigens eben. So.
Ich bin, glaube ich, ruhiger geworden, weiß, wie ich wieder meine Balance finde und mich nicht mehr von allem so auf die Palme bringen lasse oder nicht alles noch so persönlich nehme, weil ich einfach weiß, wie das manchmal auf Station ist. Also wenn man sich da ja wirklich ein rauer Ton herrscht, dann könnte man manchmal jeden Tag heulen. Also so ging es mir dann im ersten Semester, in dem ersten Praxiseinsatz, dass irgendwann war es vorbei. Dann kam die Heulattacke und dann hat es erstmal nicht aufgehört, aber jetzt denke ich mir so, ja,
Mann. Die Pfleger vertrauen einem mehr. So, jetzt geht man doch gerne hin, weil man weiß so, gut, jetzt habe ich meine 3 Patienten, um die darf ich mich kümmern und man wird halt dann auch begleitet. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Genau, und menschlich halt auch, wenn man dann sich so selber erwischt, wenn man dann auch so außerhalb der Arbeit so die ganze Kommunikation anwendet. Also man merkt wirklich
die Entwicklung von einem selber. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön.
Und für dich, du warst ja immer dabei, als diese Reportagen entstanden sind. Gab es da so einen, als erste Hörerin sozusagen, gab es bei dir so einen Aha-Moment?
Na, so ein Aha-Moment, das würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen. Also ich merke, dass mir alle vier doch sehr nah geworden sind, obwohl ich sie persönlich ja gar nicht kenne. Aber ich merke, was sie durchmachen, wie sie sich entwickeln und mit all den Herausforderungen umgehen. Was mir aber auch nochmal, auch durch die Gespräche mit dir und das, was du alles so erzählt hast und natürlich auch das, was die vier erzählen, deutlich geworden ist, ist eben wirklich auch... ja, wie dicht diese Arbeit ist, wie viel man da machen muss, was man alles im Blick haben muss. Und ich will das auch nochmal an so einem Unterschiedsbeispiel sagen. Also in meiner Ausbildung war es zum Beispiel üblich, dass man auch durch die Station gegangen ist und die Nachttische abgeputzt hat. Das hat man nicht gemacht, weil man irgendwie zu allem anderen nicht in der Lage war, sondern weil das einfach eine ganz wunderbare Gelegenheit war, zu gucken, Krankenbeobachtung nennt man das, wie sind denn die Leute so drauf, die Patienten, sehen die anders aus, sind die traurig, kurzatmig oder irgendwie so. Und das konnte man einfach beobachten, während man die Nachttische abwischte und sich mit ihnen unterhielt. Heute komplett undenkbar, selbstverständlich gibt es überall Putzkräfte, die da durchwischen und mitunter sich auch mit den Patienten unterhalten, so ist nicht, aber natürlich mit einem ganz anderen Hintergrund. Also sowas, wie gesagt, wäre heute undenkbar. Ich habe dich da zwischendurch auch mal nachgefragt, du hast sehr laut gelacht, als ich das sagte. Und das Nächste, was mir auch sehr wichtig ist und was mir vor allem wichtig ist, ist die Wertschätzung, die diese Reportagen erfahren und damit natürlich auch dieses ganze Thema. Ich bin schon so oft darauf angesprochen worden und ich glaube, du auch, dass das eine tolle Geschichte ist und ach, das ist ja interessant und so ist das mit dem Beruf, das habe ich mir bisher gar nicht so klar gemacht. Mensch, die haben ja richtig, richtig viel Verantwortung. Ich dachte immer, also das finde ich auch ganz, ganz wunderbar, dass das durch diese Reportagen so gelingt.
Ich selbst bin natürlich sehr froh darüber, dass die vier durchgehalten haben. Es ist ja immer ein Wabangspiel, wenn man mit 27 Leuten startet, wo landet man zum Schluss und sind tatsächlich über 3 Jahre diejenigen, für die man sich am Anfang entscheiden musste oder entschieden hat, sind die am Ende noch mit dabei und insofern haben wir natürlich großes Glück gehabt. Das braucht der Tüchtige dann auch. Und als ich mich das letzte Mal mit allen vor wenigen Tagen getroffen habe, da haben wir ja auch schon mal einen Blick ins kommende Jahr geworfen, stehen die Zwischenprüfungen an im Februar. Das ist so ein Termin, auf den ich mich so richtig freue, die vier Azubis überhaupt nicht, aber auf den ich mich freue, weil da werden Krankenhaussituationen geschaffen, wirklich mit Schauspielern sozusagen und sie müssen dann interagieren, sie müssen dann wirklich zeigen, wie sie sich in solchen Situationen am Menschen bewegen können. Die werden das machen, bin ich mir sicher. Und trotzdem ist es natürlich eine Herausforderung, weil es steckt ja jetzt auch schon in dieser Ausbildung sehr viel Arbeit. Und sie werden dann wenig später schon ein Sterbeseminar machen. Das fand ich eine gute Idee, dass sie da auch für 3 Tage dann mal raus aus Berlin fahren, sich dort gemeinsam treffen und dann eben über Tod, über Sterben sprechen. Weil das habe ich ja gemerkt bei allen Vieren, dass das eine große menschliche Hürde, eine emotionale Hürde ist, die man überwinden muss. Und wo ich dabei bin, habe ich erst nicht nachgefragt, aber es interessiert mich immer noch, wie bist du denn mit dieser Situation dieses plötzlichen Todes dann so wirklich klargekommen?
Ja, das war schwer, weil als ich nach Hause kam, war es ja tiefe Nacht und niemand da. Ich konnte mit niemandem sprechen und ich konnte nicht schlafen. Ich gebe zu, dass ich habe dann Alkohol getrunken, damit ich schlafen kann, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich es später erzählt. Natürlich haben wir auch im Kollegenkreis natürlich darüber geredet, weil das ja alle komplett geschockt hat, weil auf der Intensivstation erlebt man schon viel. Und da steckt man auch vieles leichter weg als zu Beginn einer Ausbildung. Das ist völlig klar. Aber solche Sachen, ja, das ist einfach ein Schock für alle. Und dann haben wir natürlich darüber geredet. Ja, und irgendwie versucht man dann, kommt aber der nächste Notfall. So ist es. Und dann macht man weiter. Und insofern ist es auch wichtig, dass sowas in so einer Ausbildung auch thematisiert wird und dass man immer wieder darüber spricht. Das haben wir damals auch gemacht, selbstverständlich. In der eigentlichen Situation ist man ja schon ein bisschen alleine. Man muss sich eben Menschen suchen, mit denen man darüber reden kann. Was anderes hilft da nicht. Und es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, ob jemand plötzlich und unerwartet dir quasi unter den Händen wegstirbt, so war das damals, oder ob es klar ist, da stirbt jemand und das dauert eine Weile und man hat vielleicht doch die Zeit, sich mal zu ihm zu setzen. Auch das ist ein Umgang, der gelernt sein will, aber das ist natürlich nochmal wieder was anderes, wenn jemand geht und sich vielleicht auch verabschieden will. Aber das sind alles total wichtige Themen, die einen alle auch überhaupt nicht kalt lassen.
Und das sind natürlich Themen, die wir dann auch über unsere 4 Azubis, deren Ausbildung dann im kommenden Jahr in unseren Reportagen umsetzen werden. Das hoffe ich zumindest. Und insofern wird es dann immer wieder heißen, Fortsetzung folgt.
Ich freue mich.
Der Rückblick auf unsere Serie Intensiv 3 Jahre für die Pflege.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.